Es gibt Medikamente gegen altersbedingte Beschwerden, ganze Therapiekonzepte, diverse Medizinzweige beschäftigen sich mit nichts anderem als mit dem Altern. Aber ist Altern überhaupt eine Krankheit? Das ist nun unser Thema mit dem Medizinphilosophen und Bioethiker Thomas Schramme. Er ist Senior Lecturer am Institut für Philosophie, Geschichte und Recht im Gesundheitswesen an der School of Health Science in Swansea, das ist in Wales. Schönen guten Tag, Herr Schramme.
Hallo, Herr Hettinger, grüße Sie.
Herr Schramme, ganz platt gefragt, Altern, ist es überhaupt eine Krankheit?
Ich denke, man muss zunächst einmal unterscheiden, was genau man mit Altern meint, denn wir reden von dem Altern im Sinne des Älterwerdens, einfach des chronologischen Anhäufens von Lebensjahren. Das ist sicherlich keine Krankheit. Die andere Form, in der wir von Altern sprechen, ist die des, wenn man so will, biologischen Schwächerwerdens, Verfall von bestimmten Fähigkeiten, die wir in der Jugend vielleicht mehr hatten als im Alter. Nun, da ist es eben so, dass man das Altern in diesem Sinne, die Seneszenz könnte man vielleicht auch sagen mit dem medizinischen Begriff, selbst nicht als Krankheit bezeichnen sollten, meiner Ansicht nach, aus verschiedenen Gründen, die mit einer Krankheitstheorie zu tun haben. Natürlich gibt es, das muss man schon festhalten, bestimmte altersbedingte Krankheiten, die wir auch weiterhin als Krankheiten ansehen können. Aber das Altern selbst im Sinne des Verfalls von Fähigkeiten, die auch im Alter entstehen, würde ich nicht von Krankheit sprechen.
Aber wenn man, Sie sagen ja, es gibt etliche altersbedingte Beschwerden, wenn man nun medizinisch die Möglichkeit hätte, das aufzuhalten, würde man zwar nicht den Jahreszähler anhalten, aber doch die unangenehmen Begleiterscheinungen des Alterns in irgendeiner Weise, ja, nicht verhindern, aber doch zumindest aufhalten. Welche Folgen hätte so etwas für das Gesundheitswesen, wenn man es konsequent zu Ende denkt?
Wenn das Leben verlängert werden würde, würden natürlich eine Menge von Folgen auftreten, dass wir darüber nachdenken müssten, wie wir die Arbeit neu verteilen, ob zum Beispiel Leute länger arbeiten sollten und so weiter. Was aber, glaube ich, die wichtigste Frage ist, wer dafür eigentlich aufkommen soll und ob sich daraus nicht bestimmte Ungleichheiten ergeben, denn es ist anzunehmen, dass wir nicht unbedingt jedem diese Behandlungen auch aus solidarisch finanzierten Mitteln zur Verfügung stellen würden. Und daraus ergäbe sich eine gewisse Ungleichheit zwischen, wenn man so will, Langlebigen und Normallebigen.
Da sind wir auch gleich bei der Gerechtigkeitsfrage, aber ich finde, das ist auch ein ziemlich direkter Hinweis darauf, dass das ein ziemliches Spannungsfeld ist, diese Frage. Da ist zum einen ein, ich sag mal, eher nüchternes Medizinrecht, das sich an Indikationen, also einzelnen Krankheitsstellungen orientiert. Da ist die Frage der Finanzierung, also die gesundheitspolitische Komponente und das, was man so, ich sag mal, gesunder Menschenverstand sagt, dass man den Menschen noch in irgendeiner Weise helfen muss, dass man die nicht hängen lassen kann. Ist es schwierig, sich dieser Frage gerade in diesem Fokus, in diesem Spannungsfeld zu nähern?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie wichtig Menschen ein langes Leben ist, wie wichtig ihnen ein gutes Leben ist, dann muss man sich doch fragen, ob man jetzt sozusagen hartherzig sein kann und sagen würde, okay, wir haben festgestellt, Altern ist keine Krankheit, also es tut uns leid, ihr könnt das nicht bekommen, diese Behandlung, obwohl sie ja möglich wäre, eben für diejenigen, die sich es leisten könnten. Hier geht es um den Wert, den wir einem langen Leben zuweisen und darüber gibt es natürlich Streit. Es ist jedenfalls sicherlich etwas anderes, könnte man sagen, als ob sich Leute eine Schönheitsoperation leisten können oder eben nicht, also wo wir eigentlich schon Unterschiede machen. Also Schönheitsoperationen werden im Normalfall eben nicht von den Krankenkassen finanziert, es sei denn, es liegt ein Krankheitswert vor. Aber damit haben wir auch eigentlich kein Problem. Einige können sich leisten, andere nicht. Aber der Wert, der hier im Spiel ist sozusagen, nämlich ein längeres Leben, der scheint doch einiges höher angesiedelt zu sein. Und insofern müsste man sich diese Frage vielleicht durchaus nochmal stellen, auch wenn man der Meinung ist, dass ein kürzeres Leben keine Krankheit wäre.
Ist ja jetzt keine Lifestyle-Operation wie jetzt eine andere Nase, sondern da geht es ja um ganz existenzielle Dinge, um Leben
richtig,
und Tod.
Richtig, genau. Die andere Frage ist dann natürlich eben, was genau der Sinn dieser Lebensverlängerung eigentlich sein soll. Ich habe jetzt gesagt, und das denke ich, kann man feststellen in der Gesellschaft, dass eben viele Menschen glauben zumindest, dass sie mit einem längeren Leben besser dastünden und es ihnen wesentlich besser ginge. Das ist natürlich die Frage, ob das auch stimmt. Das ist eine Frage nach dem Sinn des Lebensverlängerns.
Na gut, aber wenn es hart auf hart kommt, dann hält man sich dann doch letztlich an jedem Tag fest, oder?
Ja, das stimmt. Aber man kann sich natürlich schon fragen, ob jetzt, ich meine, bei der Idee, die wir heutzutage von einem langen Leben haben, ob die Verlängerung einige Jahre darüber hinaus man auch noch sich an jeden Tag festhalten würde. Also wo genau soll der Unterschied bestehen, ob man mit 80 stirbt oder mit 120?
Aber
Das
Sie
ist.
spüren schon so ein bisschen mein Unbehagen, diese existenzielle Frage so nach kassenwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen.
Ja, aber man muss sich natürlich auch fragen, als jemand, der Steuern bezahlt und der über die Krankenkassen einbezahlt, ob man nicht dann auch sich fragen sollte, was genau soll denn überhaupt finanziert werden aus diesem Pott, aus diesem Topf, in dem eben normalerweise Gesundheitsleistungen auch solidarisch finanziert werden. Also diese Frage sollte man sich schon stellen und wir stellen sie uns ja heute in vielerlei anderer Hinsicht auch schon. Also ich finde diese Frage durchaus berechtigt. Sollen wir das überhaupt finanzieren?
Das würde, wenn man es aus dem Negativen heraus denkt, wenn es eben nicht von der Solidargemeinschaft, sondern von dem Einzelnen finanziert werden muss, langes Leben nur für Reiche.
Das wäre eine Möglichkeit, aber man könnte natürlich auch sagen, andere Leute, die vielleicht nicht ganz so reich sind, könnten einfach ihre Ressourcen umverteilen. Also ich könnte zum Beispiel mir überlegen, okay, ich spare statt auf ein Haus im Alter oder so, auf eine lebensverlängernde Maßnahme. Also man muss jetzt nicht unbedingt sagen, alle wären ausgeschlossen. Natürlich wären bestimmte Leute, die sowieso schon von vielen Dingen ausgeschlossen sind, die andere Leute sich leisten können, sagen wir von Autos kaufen etc., die wären weiterhin auch ausgeschlossen. Aber dass jetzt nur die ganz Superreichen sich das leisten können, das sehe ich nicht unbedingt. Und natürlich könnte man auch sagen, langfristig würden diese Maßnahmen ja billiger werden. Das ist zumindest anzunehmen.
Medizinische Forschung orientiert sich ja oft an der Leitlinie, was geht, was ist überhaupt möglich. Aber wenn man es gerade vor dem Hintergrund dieser lebensverlängernden Maßnahmen sieht, ist die Gesellschaft überhaupt ausreichend vorbereitet auf diese Möglichkeiten, auf diese Chancen, auf diese Entwicklungen?
Ich glaube nicht, weil die Frage gar nicht oft diskutiert wird, was genau der Sinn überhaupt dieser Lebensverlängerung sein würde. Wenn man sich die Forscher anschaut, dann sagen die natürlich im Prinzip natürlich, das wäre toll, wir könnten viel länger leben und gehen im Prinzip davon aus, dass darüber gesellschaftlicher Konsens besteht, dass das unbedingt gefördert werden müsste. Und ja, intuitiv würde man sagen, ja, wahrscheinlich würden das auch viele Leute so sehen. Nur, also richtig Gedanken darüber macht sich natürlich auch nicht jeder. Und man kann sich schon durchaus fragen, was ist eigentlich gewonnen, indem wir unheimlich viel Geld investieren in die Forschung, die unser Leben möglicherweise um, sagen wir, 40 Jahre verlängert. Was genau haben wir eigentlich davon? Ist das sozusagen Geld, das richtig investiert wird? Sollten wir nicht lieber über andere Probleme nachdenken, indem wir auch finanzielle Mittel brauchen? Diese Frage wird selten gestellt, leider.
Ich vermute mal, sie wird auch deswegen so selten gestellt, weil für viele Leute einfach die Antwort so klar auf der Hand liegt. Natürlich, klar, ich will älter werden. Und das ist ja auch in einem gesellschaftlichen System, in dem so der Verfall, der Tod letztlich ganz weit ausgeblendet wird, ja auch fern jeglicher Diskussionsebene, oder?
Das ist richtig. Ich glaube, die Gesellschaft will das Alter auch nicht gerne sehen. Wir haben natürlich, wenn wir über Alter reden, häufig vor Augen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht gerne sieht, die damit nicht gut klarkommt. Wir haben die Vorstellung, dass wir bis zum Lebensende selbstbestimmt leben können und so weiter. Wir haben zum Teil ganz falsche Vorstellungen auch darüber, was das Alter überhaupt mit sich bringt. Also warum soll das Alter unbedingt schlecht sein? Das ist die eine Frage. Und dann denke ich auch, die Lebensverlängerung über das, was heutzutage jetzt sozusagen normal ist, sagen wir 75 Jahre. Darüber machen sich die Leute weniger Gedanken, denke ich. Also sie gehen einfach davon aus, dass die bloße Quantität, die hinten noch drangehängt wird, auch automatisch mehr Qualität bringt. Das scheint mir aber überhaupt nicht gegeben zu sein. Natürlich wollen wir, die meisten Leute, ein normal langes Leben führen. Aber warum sollten wir unbedingt 120 werden?
Diese Frage, ich frage mich gerade, wer das eigentlich diskutieren soll oder in welchen Gremien ist das gut aufgehoben? Man hat ja gesehen, was passiert, wenn ein besonders forscher Jungpolitiker sagt, och, ein 80-Jähriger, der braucht eigentlich kein künstliches Hüftgelenk mehr. Da stand das Land Kopf hier, ne?
Ja, das ist natürlich auch das Problem in der politischen Situation, dass keiner darüber reden will, dass bestimmte Leistungen eben nicht mehr erbracht werden können. Das will kein Politiker sagen. De facto passiert das aber tagtäglich in der Medizin, dass bestimmte Behandlungen nicht mehr finanziert werden können. Und man muss sich dann natürlich gesellschaftlich darüber Gedanken machen, was soll denn finanziert werden? Wie sollen wir denn die Leistungen verteilen? Das ist eine gesellschaftliche Frage. Da kann die Philosophie vielleicht Anhaltspunkte geben. Welche Arten von Gerechtigkeitstheorien gibt es? Wie kann man sich das vorstellen? Aber letztlich ist es eine Entscheidung, die gesellschaftlich getragen werden muss.
Das wirft ja auch ein bezeichnendes Licht auf die Rolle und die Selbsteinschätzung der Medizin, wenn man eigentlich so diesen Cura-Begriff, also diesen ganz alten Medizinbegriff zugrunde legt. Also es gibt eine konkrete Krankheit, die heilen wir und dann ist aber auch gut. Davon wäre man dann noch weit entfernt, oder?
Ja, ich glaube, die Medizin hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Wenn man sich erstmal die Frage stellt, ganz grundsätzlich, wozu ist denn die Medizin überhaupt da? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, die leider auch sehr selten gestellt wird. Dann würde man zunächst mal wahrscheinlich antworten, sowas wie Krankheit heilen und so weiter oder Krankheiten lindern. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Aber eine andere, sich jetzt in den letzten Jahren mehr durchsetzende Auffassung ist einfach die Aufgabe der Lebensverbesserung. Die Medizin ist zu einem Dienstleistungsbetrieb geworden, Menschen zu helfen, mit Dingen umzugehen, mit denen sie nicht gerne leben wollen, sich schöner zu machen, sich besser zu machen, sich fitter zu machen. Das ist nicht unbedingt die Aufgabe meiner Ansicht nach der Medizin. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das eine Art von Dienstleistung zusätzlich zu ihrer ursprünglichen Aufgabe sein soll. Die Mediziner haben sich das natürlich aus naheliegenden Gründen anheischig gemacht und sind natürlich zufrieden damit, wenn sie ein paar Euros mehr verdienen können. Aber das ist nicht, glaube ich, die eigentliche Aufgabe der Medizin und schon gar nicht eine, die solidarisch finanziert werden sollte.
Schönen Dank, der Medizinphilosoph und Bioethiker Thomas Schramme. Er ist Senior Lecturer am Institut für Philosophie, Geschichte und Recht im Gesundheitswesen an der School of Health Science an der Universität von Wales in Swansea. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.